herzlich willkommen zu Auf der anderen Seite des Tisches. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt heute Rachel Herzog, die Gründerin der Schweizer NGO SAO, die in Athen und auf Lesbos Tageszentren für geflüchtete Frauen betreibt. Wir treffen uns im Büro der SAO, in Rachels Büro in Zürich, mitten im Herzen von Zürich. Herzlich willkommen, Rachel.
Dankeschön.
Rachel, wie sieht es bei dir auf der anderen Seite vom Tisch aus?
Also wir sind da in einer Kombination zwischen Sitzungszimmer mit zwei Arbeitsplätzen von unserem zweizimmerigen Büro. Und da innen finden Meetings statt. Da essen wir auch zu Mittag, wenn ein paar vom Team zusammen da sind. Und da arbeiten abwechslungsweise verschiedene Volunteers oder Mitarbeiterinnen.
Und du hast gerade ein stundenlanges Meeting jetzt überstanden, gell?
Genau, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen an einem Reporting an eine Stiftung rumgeknobelt.
Eine NGO heisst SAO, S-A-O, und das heisst so viel, das ist ein ganz spezieller Name, und zwar von einer Meeresnymphe aus der griechischen Mythologie. Was hat das mit dieser Meeresnymphe auf sich?
Ja, wir sind zu dem Zeitpunkt, wo wir SAO gegründet haben, sind wir ja in der Seenotrettung tätig gewesen. Es war in der Zeit, in der ganz wahnsinnig viele Boote angekommen sind auf Lesbos.
Das war im Januar, nein, 2015, im November 2015, gell?
Also dort bin ich das erste Mal gegangen. Mhm. Gegründet haben wir uns dann im Februar 2016, ja. Aber sind dort immer noch in der Seenotrettung tätig gewesen. Und wir haben etwas wollen, wo im Zusammenhang ist mit dieser Situation, dass man muss über Wasser flüchten, weil das ist ja eigentlich etwas, wo mit dem ganzen Irrsinn von der modernen Flucht zu tun hat. Und wir sind in der griechischen Mythologie gesucht und haben herausgefunden, dass eben die Nymphe gibt, eine von den 50 Töchtern von Nereus und der Doris. Und die heisst SAO und die ist für den Schutz von Seereisenden zuständig gewesen.
Jetzt fokussieren wir mit der SAO explizit auf geflüchtete Frauen. Warum das?
Das beruht auf einer Begegnung von mir individuell am 8. März 2016 am Internationalen Frauentag. Haben wir ganz lange nach Überlebenden von einem Boot gesucht, das abgetrieben hat und an einem Strand, wo sonst nie jemand angekommen ist. Weder vorher noch nachher sind wir dann auf eine Gruppe, die Gott sei Dank selber hat können landen, also die nicht ertrunken sind, gestoßen, und in dieser Gruppe sind vier junge Frauen zwischen 18 und 23 waren mit ihrer damals 93-jährigen Grossmutter. Die Situation auf der Insel war dann so, dass die Grossmutter nur mit einer der Enkelinnen hätte untergebracht werden können, an einem Ort, wo nicht ein Zelt ist, in Moria. Mit 93 kann man nicht mehr auf dem Kiesboden übernachten. Und weil ich die Familie nicht auseinandernehmen wollte, habe ich dann selber agiert und habe eine Wohnung gemietet und vier Monate mit diesen vier Frauen zusammengelebt auf Lesbos.
Also du hast auf Lesbos eine Wohnung gemietet und hast mit denen zusammengelebt. Wie war das?
Das war sehr speziell. Also ich habe sogar in diesen ganzen vier Monaten kein Wort, doch etwa drei Wörter Kurdisch gelernt.
Also woher sind denn die Frauen gekommen?
Aus Nordsyrien. Hm. Aus Hasake, genau. Also sie haben Kurdisch geredet, sie können natürlich, die Jungen können alle Arabisch, mhm. Großmutter nicht.
Und, aber du hast dann Englisch geredet?
Wir haben Englisch geredet, mhm. Genau. Die ältesten zwei haben Englisch studiert vor der Flucht an der Uni Damaskus. Und die jüngeren beiden haben auch relativ gut Englisch können.
Und dann durch das Zusammenwohnen mit diesen vier Frauen und unter anderem dieser Hochbetagten, bist du auf die Idee gekommen, ein Zentrum zu gründen, wo sich ganz ausschließlich auf Frauen spezialisiert?
Noch nicht direkt. Also es ist so etwa ein Jahr vergangen, bis wir dann, also wir haben Ende 16 haben wir dann, 9 Monate sind vergangen, Ende 16 haben wir eigentlich entschieden, dass wir ganz wettet auf Frauen fokussieren. Was man aber kann sagen, ist, dass natürlich mein Interesse für, was heisst das, wenn man als Frau auf der Flucht ist, sehr sensibilisiert worden ist durch das Zusammenleben. Es ist mir dann natürlich sehr hautnah bewusst worden, was heisst das alles für Frauen, wenn man auf der Flucht ist.
Und was heisst das alles für Frauen?
Ja, also zum Beispiel, wenn man in einem Zelt ist und von dort aus in die sanitären Anlagen muss, um auf die Toilette zu gehen, und man hat zum Beispiel ein kleines Kind dabei, dann ist die Frage, was macht man mit dem kleinen Kind? Lässt man das allein im Zelt und setzt das der Gefahr aus, dass es irgendwie sich verletzt oder dass es unbeaufsichtigt ist in dieser Zeit, wo man geht? Oder nimmt man es mit und setzt es irgendwo, also gerade wenn es ein Baby ist, einen dreckigen Boden in diesen sanitären Zonen? Oder wie macht man das? Wie geht man damit um, wenn man die Menstruation hat? Woher kommt man die Artikel über, die man braucht? Und so weiter und so fort.
Also ich glaube auch noch ein Punkt ist, dass viel Sexual Harassment passiert bei den sanitären Anlagen. Frauen können nicht entspannt duschen. Da sind Übergriffe an der Tagesordnung.
Jawohl, das ist so. Und zwar einfach, weil die Camps in der Regel vom Militär aufgestellt werden. Und dort gibt es natürlich absolut null Knowledge, wie man etwas macht, sodass es für Frauen auch passt. Das heisst, die sanitären Zonen sind gemischt. Und durch das sind Frauen dort besonderen Gefahren ausgesetzt, weil sie natürlich mehr exponiert sind. Man weiss auch, dass in Moria irgendwie von 10'000 Steuern vielleicht 9 wirklich verschliessbar sind. Das heisst, die Frauen müssen sich zusammentun, um in Sicherheit können duschen.
Also weißt du, von 10'000 sind 9 verschliessbar oder nicht verschliessbar?
Meistens nicht verschliessbar, ja.
Aber gell, das wundert mich ja, man weiss ja eigentlich seit Jahrzehnten, oder vielleicht nicht Jahrzehnten, aber man weiss mittlerweile über die speziellen Bedürfnisse von Frauen. Also das Gleiche habe ich gehört von Flüchtlingslagern aus dem Sudan und aus anderen Ländern. Und immer ist die Frage nach der sanitären Anlage nicht geklärt. Also es wundert mich schon, dass man das noch nicht anbringt. Worauf ist das zurückzuführen? Ist das irgendwie Ignoranz? Ignoriert man Bedürfnisse von Frauen? Werden die als unwichtig angeschaut?
Also, was die Intention dahinter ist, weiss ich nicht. Aber man muss nur in der Schweiz als Frau in ein Kino gehen, um zu merken, dass es nicht klar ist, was die Situation ist. Also, ich meine, wenn man ins Kino geht in der Pause in der Schweiz, dann steht man in einer 20 Meter langen Schlange, während bei den Männern einfach gleich viele Toiletten zur Verfügung stehen, aber das Bedürfnis kleiner ist. Also, es ist weltweite Ignoranz gewissen Facts gegenüber.
Und das bessert sich auch noch nicht wirklich, oder?
Also in den Flüchtlingscamps bessert es sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es verschlechtert sich. Also das Camp Moria hat zum Beispiel eine Zone, C1, wo für alleinflüchtende Frauen ist. Es sollte eine Schutzzone sein. Aber die Frauen müssen, wenn sie auf die Toilette wollen oder wollen gehen duschen, müssen sie sich aus dieser Zone rausbewegen. Das heisst, sobald sie aus diesem Bereich rauskommen, ist doppelt klar für jeden Aggressor, dass sie keinen männlichen Schutz haben, weil sie genau zu dem Tor rauskommen. Und das heißt, sie sind doppelt exponiert. Also es ist auch eine gewisse Gleichgültigkeit offenbar vorhanden dem Thema gegenüber.
Was heisst das jetzt ganz konkret, Raquel, die beiden Häuser, Bashira auf Lesbos und Amirna in Athen, sind auf Frauen zugeschnitten. Wie arbeitet ihr denn da?
Also wir sind in erster Linie war die Absicht, dass wir einfach ein Community Center sind, wo Frauen hergehen können, wo sie in einer Schutzzone sind, wo kein Mann reinkommt und wo sie ihren ganz eigenen spezifischen Bedürfnissen nachgehen können und wo sie Hilfe ihren spezifischen Bedürfnissen bekommen. Also zum Beispiel auch Hygienenartikel und so Sachen.
Also egal, was mich beim Bashira Center von Anfang an fasziniert hat, ist der Badzimmer-Slot. Also Frauen können sich dort halbstundenweise, glaube ich, das Badzimmer nicht buchen, aber doch reservieren, um ungestört und ohne, also nicht unter Lebensgefahr zumindest, endlich mal können duschen.
Genau, das ist, haben wir von Anfang an...
Das habe ich auch recht bahnbrechend empfunden.
Ja, weil das Häuschen halt ein Badzimmer hat, haben wir gesagt, hey, da ist ja nicht nur ein WC in dem Badzimmer, sondern da ist auch eine funktionierende Dusche, die wollen wir benutzen. Und haben dann ausgerechnet, dass man könnte eigentlich immer eine halbe Stunde Zeit machen, wo alle aufs WC können und eine halbe Stunde, wo eine allein einfach für sich duschen kann. Wo sie auch Produkte hat und wo sie Ruhe hat und wo auch niemand klopft. Also wo sie genau weiss, sie ist komplett ungestört. Und Körperpflege hat ja ganz viel mit der eigenen Würde zu tun. Und das war ein wichtiger Grund gewesen, dass wir gefunden haben, erstens dürfen sie nicht Angst haben, wenn sie das machen. Und zweitens ist es auch so ein bisschen eine Wiederherstellung vom eigenen guten Gefühl bis zu einem gewissen Grad, so weit, wie man das bieten kann. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also die Slots sind immer am Montag schon ausgebucht gewesen. Es hat dann aber sehr schnell Organisationen gegeben, Gott sei Dank, die uns da kopiert haben Wo dann in grösseren Lokalitäten mehrere Duschkabinen aneinander aufgereiht haben und dort Frauen und Kinder die Möglichkeit gegeben haben zum Duschen. Das heisst, es wird jetzt bei uns nicht mehr so rege benutzt, aber es wird noch benutzt. Es wird auch spezifisch dann benutzt, wenn Frauen einen Arzttermin haben und ganz kurzfristig müssen können, irgendwie wohl ihrer eigenen Haut sein. Aber es ist sicher gut, dass das sehr ausbreitet worden ist, das Angebot auf Lesbos.
Also ihr habt sozusagen den Puls gesetzt.
Genau, wir haben die Initialzündung gemacht.
Wie bist du überhaupt sensibilisiert worden auf die ganze Flüchtlingsproblematik?
Als ich das Bild vom Eiland Kurdi gesehen habe, am 4. September 2015, das ist für mich so ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr hinter dem Computer empören oder am Fernsehen. Ich finde, ich muss jetzt etwas machen. Und ich habe am gleichen Abend einfach mal ins Blaue raus ein Ticket auf Lesbos gebucht.
Bist du immer so spontan?
Ja, wenn ich die Möglichkeit hatte, in meinem Leben spontan zu sein, bin ich glaube schon eher tendenziell jemand, der
weil
spontan entscheidet.
Genau. Die Gang einschaltet und den Gas genau. gibt. Hast du erzählt, am Abend um 11 Uhr auf Lesbos gelandet, hast du dir ein Auto gemietet und bist sofort in den Norden hochgefahren und hast quasi 4 Stunden nach deiner Ankunft bereits bei einer Seenotrettung geholfen. Wie war denn das gewesen?
Ja, ich war ein bisschen darauf vorbereitet gewesen, weil ich habe mich in dem Monat, wo ich noch Zeit hatte, zwischen meiner Buchung und dem Gehen, habe ich schon noch so ein bisschen versucht herauszufinden, wie ist das überhaupt organisiert dort. Ich konnte mit jemandem reden, der schon mal war, eine Woche im Einsatz. Und hatte dann so ein bisschen eine Ahnung, ich muss in das und das Hotel, dort sind ganz viele von diesen Volunteers. Und dort landet auch sehr viel Boot direkt an dem Strand, wo das Hotel ist. Und
wo war denn das genau?
Das war zwischen Molivos und Eftalou. Genau. Und ich bin dort angekommen zur Nacht und habe mich einmal einfach alles verräumt und bin ins Bett gegangen. Und dann ist irgendwie 2-3 Stunden später ist es Gerumpel losgegangen in dem Hotel und ich habe gemerkt, jetzt ist da Bewegung. Und bin dann eigentlich fast mehr aus Gewunder in meine Bergschuhe gestiegen und in meine warmen Hosen und Jacke und bin mal schauen, was dort passiert an dem Strand. Und bei der ersten Rettung, also kann man nicht viel machen, ich habe dann gesehen, dass eine Volontärin alle Rettungswesten zusammengesammelt hat und an die Strasse aufgetragen hat und ich habe dann einfach der geholfen.
Und wie war das für dich, das erste Mal zu sehen? Was hat das mit dir gemacht?
Das war eigenartig unemotional gewesen. Erstens, weil ich wahnsinnig damit beschäftigt war, wo ist mein Platz in dieser Sache. Und zweitens, weil es dunkel war und die Nachtankünfte, die sind, obwohl man sich eigentlich umgekehrt erwartet, die sind immer sehr, sehr ruhig gewesen, weil es ist dunkel, das dämpft irgendwie die ganze Stimmung, es reden alle nicht so laut, man sieht nur in den Lichtern von der Stirnlampe, von den Volunteers einigermaßen etwas und es ist alles sehr ruhig und recht unspektakulär. Was mir dann viel mehr eingefahren ist, ist, gerade nach dem Morgen ist ein Boot angekommen und nach dieser Rettung bin ich sehr schockiert gewesen und habe mich müssen erholen. Ich habe dort realisiert, dass ganz viele der Kinder offenbar mit Medikamenten ruhig gestellt werden. Die waren völlig apathisch gewesen, haben durch einen durchgeschaut, haben sich von uns abziehen, haben einfach zitternd blaue Lippen gehabt. Wenn man das bei Tageslicht so dermassen hautnah mitbekommt, ist es viel schockierender als so eine Nachtgeschichte, wo alles nur so ein bisschen fragmentarisch beleuchtet ist.
Wer sediert denn die Kinder? Wird die Medikamente verteilt, bevor man Gummiboot steigt?
Das kann ich nur vermuten. Ich denke, die Eltern machen es, dass die Kinder keine Angst haben.
Aber sie werden im Notfall völlig apathisch und unfähig Reaktionen zeigen, dadurch sich zu wehren, oder?
Ja. Würde ich schon auch sagen, ja. Also wir haben sie zum Teil auch so schnell müssen abziehen, dass es fast eine Brutalität drin war, weil sie so kalt hatten und so nass waren.
Wie viele Seenotrettungen hast du gemacht denn? In der ersten Zeit, wo du da warst? Wie muss man sich das vorstellen? Kommen da alle Stunden
Boot? Etwa 10 bis wahrscheinlich 20 pro Tag.
Und wie geht es denn da dabei?
Es ist eine Art Fliessbandarbeit und es ist extrem auch ein Mindset nach dieser ersten Rettung, wo mich dann, also dieser zweiten, wo ich wirklich aktiv war, die mich so schockiert hat, habe ich so wie mit mir selber müssen ausmachen müssen. Kann ich das? Mhm. Will ich das? Oder kann ich es nicht? Und ich habe gefunden, mal, ich kann das. Ich bin von Natur aus so ein bisschen Troubleshooter-Natur. Und mir hat nach wie vor Angst gemacht, was passiert, wenn ich mal mit dem Tod konfrontiert bin bei so einer Rettung. Das hat mich begleitet. Und sonst ist es dann fast so ein bisschen zu einer Fließbandarbeit geworden. Man hat auch Gesichter der Menschen nicht wirklich wahrgenommen, mhm. weil dort mal war eine Zeit, wo dann die ins Lager gegangen sind, sich registriert haben und 3 Tage später von der Insel gegangen ist. Mhm. Und ganz selten mal, wir sind dann jeden Abend auch an den Hafen gegangen und haben dort den Abreisenden, den Weiterreisenden noch ein paar Händchen oder eine Kappe oder was ihnen noch gefehlt hat, weitergegeben zu Abend. Die Boote sind immer am 8. Uhr abends gegangen und wir sind immer ab 6. Uhr im Hafen gewesen und haben verteilt. Und ganz selten ist man dann von jemandem angesprochen worden, der gesagt hat, du hast mein Kind irgendwie mir aus dem Bus gegeben oder so, mhm. wenn das sprachlich möglich war.
Heute sieht das ganz anders aus. Gell? Die Leute bleiben Monate, wenn nicht sogar jahrelang in Moria. Mhm. Moria Camp, das berüchtigte Camp auf Lesbos, ist mittlerweile auf 18'000 Menschen angewachsen. Du bist im Oktober das letzte Mal da gewesen, Raquel. Was hast du da gesehen?
Ja, das ist eine komplett desolate Situation, die dort stattfindet. Also am 18. März 2016 hat ja die EU mit der Türkei den sogenannten EU-Türkei-Deal gemacht. Der heisst konkret, dass grundsätzlich alle, die einwandern, ab dem 19. März 2016 illegale Einwanderer sind und grundsätzlich müssen zurückdeportiert werden.
Also, die nach Griechenland einwandern.
Genau, wo aus der Türkei nach Griechenland einwandern. Und grundsätzlich müssen zurückdeportiert werden. Und dafür, im Gegenzug, darf die Türkei 74'000 Syrer an europäische Länder weiterreisen lassen. Und zwar über den Safe Passageway mit Flugzeugen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass internationales Recht sagt, wenn du den Boden von einem Land betrittst, dann darfst du einen Asylantrag stellen und das wird auch gemacht. Nur gibt es eine Zwischenstation, die eingebaut worden ist, wo eine klare Verletzung von der Genfer Konvention ist. Und das heisst, du musst jetzt zuerst deine Verletzbarkeit nachweisen und wenn du die nachgewiesen hast, dann fängt überhaupt erst der Asylprozess an.
Und wie weist man die eigene Verletzbarkeit nach?
Das ist ganz ein grosses Wischiwaschi-Ding. Oder? Zum einen versuchen die Autoritäten alles zu machen, dass jemand nicht als verletzlich angeschaut wird. Es gibt zum Beispiel Menschen, die nicht aus Kriegsländern kommen, wo man als Wirtschaftsflüchtling betrachtet. Und wo deswegen eigentlich nicht in die Kategorie der Verletzlichen gehen. Wenn du jetzt aber eine junge Frau aus Kamerun nimmst, die homosexuell ist und dort stark verfolgt ist und sowieso als Frau allein auf der Flucht einen Schutz hat von der UNO und auch noch knapp nicht mehr minderjährig ist, dann stimmt das eben schon nicht mehr, die generelle Trennung. Also das ist problematisch. Dann ist natürlich das Umgekehrte auch problematisch. Im Moment sitzen gerade 2 Anwälte auf Lesbos in Haft, Lokale, wo für Geld falsche Vulnerability Papers ausgestellt haben. Okay. Also die Verletzlichkeit, mit der wird natürlich auch ein Geschäft gemacht und es ist auch sehr fragwürdig, wie das hochgetrieben wird, die Verletzlichkeitsbeschreibung. Wobei man zu den Frauen muss sagen, es ist grundsätzlich per UNO-Dekret von 2012 so, dass es frauenspezifische Fluchtgründe gibt. Das heisst, Frauen sind grundsätzlich verletzliche Flüchtlinge.
Die frauenspezifischen Fluchtgründe, welche sind die?
Also das ist sicher weitgehend Gender-Based Violence. Es ist aber auch die Tatsache, dass man grundsätzlich verletzlich ist, wenn man allein auf der Flucht ist als Frau. Und dann gibt es noch einen ganz weiteren Katalog, der da angewendet wird.
Und sehr viele Frauen werden auf der Flucht vergewaltigt oder verkaufen ihren Körper, um überhaupt schleppen können zu zahlen.
Ja, also die UNO sagt, von 5 Frauen, die auf der Flucht sind, sind 3 von geschlechtsspezifischer Gewalt bedroht. Wenn man in den Bereich hineingeht, wo wir tätig sind, mhm. wir sind ja spezialisiert auf alleinflüchtende Frauen und Mütter, dort geht die Zahl sogar über 90% auf.
90% von Frauen, die auf der Flucht vergewaltigt, missbraucht.
Vor, während oder nach der Flucht.
Mhm. Wie gehen die denn mit diesen Erfahrungen um, Raquel, im Bashira-Zentrum und im Amina-Zentrum? Wird das proaktiv thematisiert oder ist da die Gefahr von einer Retraumatisierung?
Also, es ist gut, dass du die Retraumatisierung ansprichst. Unser Prinzip ist ganz klar, dass wir Frauen einfach als Frauen wahrnehmen mit ihren Bedürfnissen. Das heisst, wenn sie möchten über ihre Erfahrungen schwätzen, dann können sie das selbstverständlich. Dann sorgen wir für die nötige Fachperson, wo das begleitet. Aber sie werden nicht abgefragt nach ihrer Geschichte. Mhm. Sie werden einfach aufgenommen, wie sie sind, und sie werden dann gefragt, was ihr Bedürfnis ist, ob sie wollen, eben zum Beispiel duschen oder ob sie wollen, ein bisschen Englisch lernen, ob sie wollen überhaupt schreiben und lesen lernen, das gibt es auch. Mhm. Sie können einfach prinzipiell sein bei uns. Mhm.
Also man kann auch da sitzen, Tee trinken, Kaffee trinken, das Handy anschauen.
Genau. Und ein bisschen mit anderen Frauen schwätzen und an der Wärme sein im Winter. Ganz ein wichtiger Punkt. Genau. Oder einfach auch an einem Ort sein, wo man mal in Ruhe schlafen kann. Es gibt viele Frauen, die dann sich irgendwo heranlegen und schlafen, weil im Lager ist es immer hell und immer laut und es ist immer ein gewisses Aggressionspotenzial rum. Und es gibt tatsächlich Frauen, die, wenn sie mal in diesem Schutzraum rein sind, wo sie wissen, da kommt niemand rein, wo mir gefährlich werden kann, dann tatsächlich auch den Schlaf finden.
Aber nein, ist das mit der sexualisierten Gewalt, wird das thematisiert, tun die Frauen gewisse, also spezifische Stellen weiterleiten oder wie funktioniert das? Da haben die Psychologinnen vor Ort?
Also wir haben in beiden Zentren eine Psychologin angestellt, ja, und die machen auch so gruppentherapeutische Sachen, wo dann manchmal Sachen aufkommen, wo dann in Einzelgesprächen zum Teil weiter behandelt werden. Die ganz schweren Fälle tun wir nicht direkt selber bearbeiten. Da hat sich MSF jetzt zum Beispiel auf Lesbos spezialisiert. In Athen haben wir auch noch andere Partner. Die Situation hat sich aber dermaßen verschärft im letzten Jahr, wo jetzt wieder so wahnsinnig viele Leute ankommen, dass all die medizinisch-psychologisch spezialisierten Organisationen heillos überlaufen sind. Und unsere Ursprungsidee, dass wir Fälle, die wir finden, die brauchen jetzt medizinisch-psychologische Hilfe, dass wir die denen weitervermitteln können, die hat sich genau umgekehrt. Nämlich so, dass Médecins Sans Frontières die Fälle, die nicht am allerschlimmsten sind, an uns weitervermittelt. Das hat zur Folge gehabt, dass bei uns unsere Wartelisten zugemacht werden müssen, dass wir limitiert sind und tatsächlich nur noch auf Überweisung können die Frauen annehmen.
Also die Frauen können nicht einfach bei euch anklopfen, sondern müssen quasi warten, bis sie überwiesen werden?
Doch, es gibt immer noch Fälle, wo Frauen bei uns anklopfen. Mhm. Also gerade jetzt, wenn du auf meinen Oktoberbesuch ansprichst, dort ist zum Beispiel eine Psychologin ins Büro gekommen und hat zu der Sonja gesagt, du musst kommen, jetzt hat eine 19-Jährige mit ihrer 14-jährigen Schwester angeklopft, die sind im Wildcamp und haben bis jetzt seit einer Woche ohne ein Zelt auf einem Ballett geschlafen. Und da sind wir natürlich so verkumpelt, weil hat fast an ein Wunder grenzt, dass die noch nicht geschändet sind. Und das ist dann natürlich ein Referral, das wir intern selber machen. Ja. Weil das ist so ein hoher Schutzbedarf, dass wir dort nicht Nein sagen, selbstverständlich.
Die Sau gibt es jetzt seit 3 Jahren, gell?
Ja.
Was sind denn jetzt die grössten Schwierigkeiten, mit denen ihr konfrontiert sind?
Also jetzt ist mir gerade bewusst worden, es gibt uns schon fast 4 Jahre. Wir sind ja schon Dezember und im Februar sind es dann 4.
Sind es 4, ja, umso besser.
Sind schon fast 4, genau.
Zeit geht schnell.
Wir sind am Anfang sehr stark Spielball gewesen von dieser politischen Situation. Also das, was ich beschrieben habe, wir sind in der Seenotrettung gewesen, dann ist der EU-Türkei-Deal gekommen, dann sind plötzlich die Leute länger auf Lesbos geblieben. Das heisst, einmal ein paar Hosen und ein paar Socken gegeben, hat nicht gelangt. Dann haben wir angefangen, mal in Moria etwa 800 Wäschbecken zu verteilen. Wir haben das Lagerhaus aufgestockt. Die Leute haben müssen können die Unterwäsche, die sie angehaben, auch mal zwischendurch waschen. Also wir haben Plastikbecken verteilt.
Okay.
Im Moria Autoladungen voll. farbige Wäschbecken, mhm. wo wir dann immer wieder angetroffen haben. Dann haben wir müssen den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, zweite und dritte Kleidung überzukommen. Und haben das Lagerhaus betrieben. Und dort war sehr stark die Situation, dass man immer wieder so ein bisschen Spielball worden ist von der aktuellen Politik.
Mhm. Also ihr müsst immer reagieren auf das, was gerade
wir passiert. Wir mussten immer wieder reagieren, genau. Auch am 19. März, wo der EU-Türkei-Deal in Kraft getreten ist, hat die griechische Regierung die Insel komplett geleert. Das heisst, es hat an einem Tag über 11'000 Leute in Piräus im Hafen angeschwemmt und die sind dann der Hafen hat dann leerstehende Lagergebäude aufgetan und 4 Monate lang haben dort etwa 7'000 Leute unter katastrophalen Verhältnissen noch in diesem Hafen gelebt, bis man dann endlich eine Lösung hat und die auf andere Camps können verteilen. Auch dort sind wir während 4 Monate lang in dem Stonehouse am Hafen von Piräus tätig und haben 1'300 Flüchtlinge dort irgendwie versorgt mit sogenannten Non-Food-Items. Mhm. Also wir haben uns immer wieder angepasst, wo brennt es am meisten und sind dort hergerannt und haben das gemacht. Dem sind wir bedeutend weniger ausgesetzt mit unserem Fokus. Aber wie du vorher gehört hast, es ist wieder so, oder? Wir beabsichtigen zuerst ein Community Center zu machen, werden nachher irgendwie spezialisiert, weil wir sagen, okay, wir wollen den Frauen helfen, die es am meisten brauchen und definieren das. Und dann stellt sich heraus, dass wir die nicht mehr können an Spezialisten verweisen, sondern dass wir Spezialisten wie auch intern brauchen, um weniger harte Fälle betreuen. Und dass tatsächlich auch die grossen Player auf uns angewiesen sind als Notlösung, wo Frauen zumindest Ruhe finden und minimale psychosoziale Unterstützung.
Und wo stehen ihr denn jetzt? Also ihr habt ein Zentrum in Lesbos und ihr habt das Amina-Zentrum seit einem Jahr in Athen, wo ja ein bisschen eine andere Ausrichtung hat, also weniger Nothilfe, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eher so quasi weiterführende Begleitung.
Ja, das war auch einmal eine schöne Absicht, die wir hatten.
Schon wieder über Bord.
Wir sagen ja auch, wir machen Safe, Assist und Outreach. Mhm. Und das sollte thematisieren, dass wir eigentlich den ganzen Weg von jemandem begleiten wollen. Vom Moment an, wo er nach Europa kommt, bis die Frau dann irgendwo auch neu gesettelt ist und vielleicht im besten Fall sich auch selber wieder ernähren kann. Bashira ist natürlich safe. Also dort ist wirklich die erste Nothilfe gesagt, wo man die Frauen auch darüber informiert, wie geht überhaupt der Asylprozess, was muss ich jetzt, wie kann ich mich für mich wehren, was kommt da alles auf mich zu, was für Papier muss ich haben und so weiter und so fort. Und dann, wenn sie dann mal aufs Festland zugelassen sind, das heisst, sie haben den sogenannten Blue Stamp, der die Verletzlichkeit attestiert, dann kommen sie aufs Festland und dann war eigentlich unsere Idee gewesen, dass wir dann das Assist machen und das Assist würde stehen für sie begleiten, auch wieder auf einem Weg in die Inklusion. Also wir reden von Inklusion, nicht von Integration, weil die Inklusion auch die Bewegung von der Gesellschaft, die jemand empfängt, auf die Person zu ist und nicht nur die einseitige Bewegung von einer flüchtenden Person auf die neue Gesellschaft, die reinkommt. Oder sie hinkommt, muss man eigentlich sagen. Und jetzt ist aber die Situation neu in Athen, also überhaupt auf dem Festland so, dass auch dort ein ziemlicher Zusammenbruch von sämtlichen asylrelevanten Angeboten feststellen ist. Dann hat die neue Regierung sämtliche Squads, die in Athen waren, also besetzte Gebäude, die eigentlich leerstehend waren, einfach geleert. Durch das machen wir sehr stark jetzt auch in Athen Nothilfe. Es gibt ganz viele Frauen, die obdachlos auf der Straße sind, zum Teil mit kleinen Kindern.
Also das heisst, es ist zusammengebrochen. Warum denn? Aufgrund von Überlastung oder aufgrund von der neu gewählten konservativen Regierung in Griechenland?
Sowohl als auch. Also die neu gewählte Regierung tut auch ein bisschen stärker durchgreifen, was jetzt die Auflösung von dieser Squads anbetrifft, was Auflösung von temporären Wohnsituationen, die von vornherein für 6 Monate gedacht waren und nach 6 Monaten nicht aufhören können, weil Griechenland hat so eine hohe Arbeitslosenquote, dass es absolut undenkbar ist, für jemanden nach 6 Monaten selbstständig irgendwo eine Wohnung zu zahlen und ein Auskommen zu haben. Und darum hat es sicher mit beides in Kombination mit dem grösseren Ansturm hat die Probleme jetzt ergeben.
Und das heisst konkret für euch jetzt auf dem Festland, wie hat sich denn eure Ausrichtung verändert? Also von Assist zu Doppelassist, dreifach Assist.
Ja, also es heisst, unser Team ist mehr auch mit Nothilfe beschäftigt, mhm, als nur mit irgendwie zu schauen, wie kann man auch noch irgendwie Vocational Training machen, wie finden wir heraus, welche Frauen welche Talente, mhm, haben, wie können wir sie begleiten in einen Arbeitsprozess hinein, wie begleiten wir sie zum Beispiel, dass ihre Kinder, unsere Frauen dürfen Kinder bis 2-jährig mitnehmen in Zentren, mhm, grösser nicht, weil wir einfach die nötigen Versicherungen nicht haben, um auf Kinder aufzupassen. Und weil auch dann die Zahl der Kinder wird überhand nehmen. Es ist auch unser erklärtes Ziel, dass Frauen Ruhe haben, mhm, ein bisschen bei uns, mhm, in den Zentren. Also es sind nur die abhängigen Babys. Und unser Team ist sehr stark damit beschäftigt, die Frauen eine Übergangsphase zu geben und sie zu begleiten, dass ihre Kinder irgendwo in einen Hort unterkommen, mhm, oder dass die Frauen sich gegenseitig abwechseln mit dem, ja, Kinderhüten und so weiter. Und so.
Aber das sind ja doch mehr, trotz allem mehr von Assist back zum Save, also zur Nothilfe.
Ja, wir machen immer noch Assist. Also wir haben gerade jetzt im letzten Oktober sind zwei Couturier-Schneiderinnen, mhm, sind mit ganz vielen tollen, gespendeten, exquisiten Stoffen nach Athen gegangen und haben mit der Frau einen Mäntel genäht. Also es laufen jetzt in Athen ein paar Flüchtlingsfrauen mit einem Original Chanel-Wollmantel. Also der Stoff ist Chanel, mhm, aber sie haben ihn selber gemacht. Und da haben sich auch zwei, drei Frauen als sehr begabt erwiesen. Und da versuchen wir jetzt natürlich zu schauen, dass die in diesem Bereich irgendwo noch immer eine minimale Anstellung bekommen. Also das wäre die Intention von Assist dann bis Outreach. Mhm. Also das Outreach wäre dann das definitive Fussfassen wieder im Ankunftsland.
Jetzt hat die griechische Regierung vor einigen Wochen verkündet, dass man das Moria-Camp schliessen und alle, die Aussicht haben auf Asyl, aufs Festland bringen, die anderen hingegen in Internierungslager, die innerhalb von null Zeit sollten, errichtet werden. In Moria, aber auch auf anderen Inseln, dass man die dort interniert. Ist das, was sagst du da dazu? Das tönt so wie ein haarsträubender Entschluss.
Ja, das ist, ich glaube, das ist indiskutabel. Mhm. Es hat überhaupt gar nichts mehr mit der Genfer Konvention zu tun, die auch Griechenland unterschrieben hat. Schon die Idee, dass man die Aussicht sollen haben auf Asyl aufs Festland bringen, sehr schnell. Man hat jetzt 3 Jahre lang bewiesen, dass man ganz viel Zeit braucht, um zwischen verletzlich und nicht verletzlich zu unterscheiden. Ich denke, man braucht noch, man braucht noch viel, viel mehr Zeit, um herauszufinden, ob jemand eine Aussicht hat auf Asyl oder nicht. Also das ist eine Schnapsidee. Ich glaube nicht, dass das die Insel wird entlasten. Und die geschlossenen Zentren, das ist eine KZ-Situation. Mhm. Das hat, glaube ich, auch bereits im Europäischen Parlament heftige Gegenstimmen gegen das. Lesbos ist eine Insel, wo eigentlich eine positive humanitäre Einstellung hat grundsätzlich. Es wird dann jetzt natürlich auch ein bisschen zu viel, weil sich ein wahnsinniges Drama bei ihnen abspielt. Aber, mhm, grundsätzlich ist Lesbos nicht negativ eingestellt. Viele Bewohner von Lesbos sind, also von der älteren Generation, sind selber Flüchtlinge, die als Griechen, die in der Türkei wohnhaft waren, haben müssen flüchten zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und nach Lesbos gekommen sind. Das sind Griechen, die im Osmanischen Reich gelebt haben. Mhm. Und das sind sehr viele gewesen. Und die haben müssen flüchten während dem Zweiten Weltkrieg. Zum Teil schon vorher sind die zurück nach Griechenland. Und haben sich dann relativ nahe in dem türkischen Raum, natürlich auf diesen Inseln, die sehr nahe sind, an der Türkei angesiedelt. Mhm. Und auf Lesbos gibt es sehr viele von denen.
Also dann hat Lesbos als erste Aufnahmestation von Flüchtlingen also durchaus eine Sinnhaftigkeit, sozusagen.
Absolut, ja. Also es hat die Skala, wo du ja glaube ich auch warst, hat es drei sehr alte Frauen gegeben, die 80 waren, die sich an die eigene Flucht erinnert haben. Die sind alle drei sehr schlecht gelaufen, aber die sind in dem 2015, bei dieser ganz grossen Welle, die gekommen ist, sind die immer am gleichen Ort vor dem Dorf auf dem Bänkchen gewesen, und dann hat man alle Babys in die Hand gedrückt, bis die Mütter umgezogen und trocken angelegt waren.
Was läuft falsch in der europäischen Flüchtlingspolitik? Ich glaube, das ist die One-Million-Dollar-Question.
Also es läuft sicher schon mal falsch, dass die EU-Staaten ja nicht solidarisch sind in Bezug auf die Aufnahme von Flüchtlingen. Dass sich offensichtlich Staaten innerhalb von der EU wie Ungarn können leisten zu sagen, wir nehmen niemanden auf. Wir haben zwar das mal unterschrieben, aber wir machen es trotzdem nicht. Das ist natürlich ein politisches Problem, das nicht geht. Dann ist halt die Flüchtlingspolitik eben in diesen Mitgliedstaaten auch immer wieder abhängig von der aktuellen Politik. Und das schafft immer wieder neue Unruhe.
Und die wird eher restriktiver?
Die wird definitiv restriktiver, würde ich sagen, mit Ausnahme von Portugal und Spanien. Ja.
Wie erlebst du die Situation in der Schweiz?
Ich kenne die Schweiz extrem schlecht, was das anbetrifft. Ich weiss nur, dass man von politischer Seite her auch immer wieder proklamiert, man müsse sich halt wegen diesen bilateralen Verträgen zwingend komplett an das Dublin 3 halten.
Und das Dublin 3 heisst konkret?
Dass du aber in 3 heisst zum Beispiel eben, dass du unbegleitete Minderjährige und Ehepartner das Recht haben für eine Familienzusammenführung. Das heisst ganz viel, aber ich glaube vor allem, dass die Schweiz dort mit der humanitären Tradition könnte einen Einfluss haben auf Europa. Wir können zum Beispiel mal diskutieren, was passiert mit so einer Frau wie eben der Amina, der 93-jährigen Grossmutter.
Mit der und ihrer Familie zusammengelebt hat,
Herr Lesbos. Genau, weil die Abhängigkeit von der Familie hört mit 18 auf. Aber sie fängt nicht wieder an. Oder? Und jetzt reden wir von einer Frau, die ihr ganzes Leben nie in kleineren Familienverbünden gelebt hat als 12 bis 15 Leute. Und eigentlich auch komplett abhängig ist von ihrer Familie und deswegen eigentlich nach Dublin wieder müsste zu ihrer Familie können. Und Dublin zieht aber die Grenze bei 18 und gegen oben raus ist es einfach geschlossen. Und das betrifft natürlich vor allem Frauen, weil sie bekannterweise älter werden als Männer.
Und wie ist es denn mit dieser alten Dame weitergegangen?
Ja, die hat letztendlich ihren Sohn für sie einen falschen Pass gekauft und sie ist als Rumänin ohne Kopfbedeckung, was sie sehr gestresst hat, in ein Flugzeug gestiegen und auf Schweden geflogen aus Griechenland.
Und weißt du, wie es ihr heute geht?
Sie ist schwer dement, aber sie lebt bei ihrer Familie und ist noch am Leben. Ja.
Was ist der grösste Frust bei deiner Arbeit, Raquel?
Dass man in den Projekten bei den meisten Geldgebern den Salär im Feld nicht zahlt bekommt. Also das wäre zum Beispiel eine grosse Entlastung, wenn alle Psychologinnen von der Schweiz würden finden, wir zahlen im Monat 5 Franken, dass wir einfach unsere 2 Psychologinnen gezahlt hätten, die so einen wichtigen Job machen. Unsere Übersetzerinnen, ohne die geht gar nichts. Ganz ein wichtiger Job.
Also das mit den Psychologinnen von der Schweiz, das finde ich eine super Idee. Müssen wir gerade dazu aufrufen. Das
könnte man auch bei den Juristinnen machen, könnte man bei den Hebammen machen, bei den, den Gynäkologinnen, könnte man bei ganz vielen Berufsgruppen, wo Frauen sehr aktiv sind, sehr gerne machen. Ja.
Finde ich einen super Aufruf. Gibt es eigentlich, Raquel, Konkurrenzkampf unter den NGOs? Also gibt es wahrscheinlich anders gefragt, wie stark oder wie gross ist der Konkurrenzkampf unter den NGOs um Aufträge, um Sponsorengelder?
Also den Konkurrenzkampf habe ich relativ stark erlebt, so vor allem mit diesen unsicheren Situationen dort um den EU-Türkei-Deal, wo alle sich neu orientieren und schauen, was sie machen. Dort sind sich Organisationen zum Teil auf die Füße gestanden. Wir sind, seit wir den Frauenfokus haben, eigentlich komplett unbetroffen. von Konkurrenzkampf, weil halt wir auf Lesbos sind wir die Einzigen, die nur für Frauen etwas machen. In Athen sind es 3 und die kommen gut aneinander vorbei. Mit denen arbeiten wir zum Teil auch sehr gut zusammen. Also es ist überhaupt kein Problem dort.
Was mich verwundert ist, dass du sagst, sie sind eigentlich eine kleine Gruppe, das geht allein auf weiter Flur als frauenspezifische NGO. Das ist ja einerseits gut für uns, für euch, aber heisst das, Frauen interessieren doch nicht so final?
Also es ist so, dass sowohl auf Samos als auch auf Chios gibt es andere Organisationen, die etwas Frauenspezifisches machen. Chios hat es vor uns und Samos hat es nach uns. Von dem her ist, glaube ich, schon irgendwann in dem ganzen Ding unabhängig voneinander oder zum Teil vielleicht auch, weil man voneinander gehört hat, sind andere Frauenprojekte entstanden. Es ist aber nicht so jetzt, dass ich schon feststelle, dass es im Zusammenhang mit der ganzen MeToo-Bewegung eine grössere Solidarität auch mit Flüchtlingsfrauen gibt. Da fehlt es für mich noch ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel versucht, am Frauenstreiktag in der Schweiz sehr stark aufmerksam zu machen darauf, dass man sich ja auch könnte solidarisieren mit Frauen auf der Flucht. Und also ich will es jetzt nicht am Geld messen, das bei uns eingegangen ist, aber vielleicht hätte es eine Interessensrückwelle können geben auf uns,
das ist nicht wo passiert.
Ich nicht jetzt sehr stark empfunden habe. Nein.
Wie erklärst du dir das?
Also man ist, glaube ich, entweder MeToo-affin oder hat einen Fokus auf die Schweizer Situation von Frauen, wo es ja auch Missstände gibt, wo man durchaus kann verbalisieren kann. Oder man hat grundsätzlich eine Affinität für die Flüchtlingsfrage und dann ist es vielleicht nicht nur exklusiv auf Frauen, was ja voll legitim ist. Also ich glaube, die meisten Leute sprechen vor allem auch auf Kinder an. Also es gibt manchmal unter NGOs so den ganz zynischen Ansatz, dass man sagt, hätten wir noch ein paar Katzenbildchen.
Jetzt noch eine von der letzten Fragen. Back on Track, das ist quasi euer dritter Pfeiler von SAU. Also ihr helft Frauen da in der Schweiz, geflüchtete Frauen, zu einem neuen Start im Job. Habe ich das richtig verstanden?
Nicht ganz, nein.
Okay. Also, wie sieht das genau aus?
Back on Track ist der Teil, wo Outreach ist. Und da haben wir so ein bisschen, also die globale Richtung von SAU ist, dass man eben Frauen helfen will, wieder wirklich Fuß zu fassen an einem neuen Ort.
Okay.
Und das kann beruflich sein, das kann aber auch akademisch sein. Und wir haben das in Zürich haben wir eine Art so Satellitenprogramm, das ist Back on Track Zürich. Und Back on Track Zürich beschäftigt sich ausschließlich mit der tertiären Bildung. Das heisst, sie betreuen geflüchtete Frauen, die wieder in ein Studium gehen wollen oder schon sind. Und machen dort hauptsächlich Mentoring. Also es ist mit relativ wenig finanziellem Aufwand verbunden, sondern sie machen hauptsächlich Mentoring, wo sie ihnen aufzeigen, zum Beispiel, welche Sprachdiplom müssen sie haben, damit das funktioniert. Was gibt es für Bildungswege? Wir haben an unserem Annual Event eine Frau gehabt, die sehr eindrücklich gesagt hat, sie hat noch nie von einer Fachhochschule gehört, bis ihre Mentorin ihr gesagt hat, du musst nicht unbedingt in die Uni, es gibt auch noch einen anderen Weg, an das herzukommen. Das war für sie eine riesige Entlastung gewesen, weil die Uni so eine unüberwindbare Hürde gewesen sei. Also dort geht es vor allem darum, so, dass jemand begleitet, der all die Systeme kennt, wo auch die verschiedenen Brücken, wie sie in unserem Bildungssystem gibt, kann aufzeigen. Dann ist Back on Track aber auch noch zum Beispiel unsere Übersetzerin, unsere arabische Übersetzerin in Bashira, die sich jetzt ganz allein ein Stipendium an der London School of Economics ergattert hat und wo wir jetzt auch mit jemandem, der in London studiert hat, begleitet, dann, wenn sie das Studium im nächsten September anfängt. Und dann geht es eben hauptsächlich auch um das Vocational Training.
Also um so Lehrausbildungen.
Genau. Lehrausbildungen, Möglichkeiten, um an Arbeit herzukommen. und wirtschaftlich unabhängig zu sein.
Was ist jetzt dein nächster Schritt, Raquel?
Was wir sicher weiter jetzt werden ausbauen, ist bei Frauen, die wir länger kennen und die schon eine Weile in Amina verkehren, dort jetzt das Outreach mit dem Vocational Training ausbauen. Wir haben jetzt gerade sehr erfolgreich ein bisschen Geld zusammengesammelt für kleine Computer, wo die Frauen können lernen, ein CV schreiben, wo sie ein bisschen Textverarbeitung lernen, dass sie da ein bisschen digital fit werden.
Sag mal, wie haltest du dich auf den Beinen? Bist du nicht manchmal tot kaputt?
Doch, ich freue mich jetzt gerade wahnsinnig. Ich habe gestern gerade überlegt, ich freue mich auf den Moment, wo ich die Türe von meinem Ferienhaus aufstoße und den Geruch von diesem Haus wahrnehme. Es sind immer sehr strenge Jahre. Also ich habe zum Beispiel vorletzte Woche notfallmässig müssen auf Griechenland fliegen, weil plötzlich die griechische Regierung beschlossen hat, sie wollen jetzt, dass alle NGOs sich registrieren. Das ist ein Prozess, den wir schon seit 2017 probieren zu machen online. Er hat nie funktioniert, technisch nicht funktioniert. Jetzt hat das innerhalb von einer Woche passieren. Also auf solche Sachen muss man dann auch immer reagieren. Ja. Und das hat mir natürlich diese Woche Büroarbeit in der Schweiz einfach mal schnell weggenommen.
Und wann ist es das Ferienhaus?
Das ist am 25. Dezember.
Und das ist hier in der Schweiz? Oder?
Nein, in Frankreich.
Ah, wunderbar.
Raquel Herzog ist eine wahre Macherin. Dafür zolle ich ihr höchsten Respekt und werde sicher an ihrer Arbeit dranbleiben. Mehr Informationen zu ihrer Organisation findet ihr auf sao.ngo. Die Webseite ist sehr gut dokumentiert. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Haltet die Laune, den Appetit und die Nerven hoch. Ihr findet uns auf jeden Fall auf podart.ch sowie auf Facebook und Instagram unter podartpodcasts. Bis sehr bald also. Bleibt dran.